Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, bevor ich zum heutigen Predigttext komme, möchte ich mit euch und mit Ihnen einen etwas längeren Anfahrtsweg beschreiten. Wir haben eben Alisa und Tom getauft und die Eltern und Paten haben versprochen, mit Gottes Hilfe alles daran zu setzen, die Kinder im christlichen Glauben zu erziehen. Mit 13 oder 14 Jahren werden wir sie, wenn alles gut geht, dann konfirmieren. Wenn alles gut geht. Oder auch nicht. Man muss ja nicht konfirmiert werden. Die Konfirmation ist das nachträgliche Ja zur Taufe. Wir haben gehört, Gott sagt heute schon Ja zu Tom und Alisa. Das sagt uns ja bei der Taufspruch: und sieh, ich bin bei dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und es heißt weiter dort im ersten Buch Mose, Kapitel 28, und ich will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Eine wunderbare Verheißung für den kleinen Mann. Und für Alisa, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, der schläft nicht. Und in beiden Worten klingt das an, dieser Schutz Gottes. Gott sagt beiden seinen Schutz zu, er will sie behüten, er will auf sie aufpassen. Er hat schon Ja zu den beiden Kleinen gesagt. Und wenn wir das hören, dann gilt das auch uns. Gott sagt Ja zu uns allen. Und es ist an uns, gewissermaßen eine Antwort zu geben auf dieses Ja, seine Liebeserklärung zu erwidern. Und das macht dann schon Sinn, das auch in einem vernünftigen Alter zu tun, wenn man versteht, was man sagt. Eben in der Konfirmation. Aber es tun eben nicht alle. Gestern war im Darmstädter Echo ein Artikel zu lesen, Plötzlich Christin. In dem wurde beschrieben, wie zwei 50-jährige Frauen sich entschieden haben, erst in diesem Alter sich firmen bzw. konfirmieren zu lassen. Und das ist weder in der katholischen noch in der evangelischen Kirche üblich und es ist auch nicht geregelt. Lediglich für Ungetaufte, heißt es, für religionsmündige Minderjährige oder Erwachsene, die getauft werden, ist keine Konfirmation erforderlich. Aber wenn ein getaufter Mensch, der nicht konfirmiert wurde und nie ausgetreten ist, wieder zurück in den Schoß der Kirche will, da gibt es kein Ritual. Das ist nicht geregelt, denn viele, und das ist leider eine traurige Tatsache, viele, die sich nicht konfirmieren lassen, die treten auch relativ oft aus der Kirche aus. Oft sind das nur finanzielle Gründe. Die Kirchensteuer erscheint einem zu hoch. Oft sind es aber auch inhaltliche Gründe und man tritt aus, weil man die Glaubensvorstellung der christlichen Religion nicht mehr nachvollziehen oder erfassen kann. Und wenn man sich dann im Alter, wie bei diesen beiden 50-jährigen Damen, der Kirche wieder annähern will, dann muss das irgendwie auch langsam und allmählich geschehen. In dem Artikel heißt es dann so schön, man kann ja nicht einfach den Schalter so auf Glauben umlegen. Und deshalb ist es so wichtig, dass so früh wie möglich die Kinder mit dem Thema Glauben, Kirche, Religion, Jesus Christus sich beschäftigen und ihnen diese Themen nahegebracht werden. Und wer sich von uns dafür entscheidet, auch als gläubiger Mensch, als gläubiger Christus leben zu gehen, der kann dann allerdings auch manchmal erleben, dass es Schwierigkeiten gibt, dass man sogar regelrecht angefeindet wird. Denn über dieses Bekenntnis zum Glauben, über Christen, da kann man sich auch sehr gut lustig machen. Und das könnte auch der kleinen Alisa und dem kleinen Tom und dem Bruder Lukas bevorstehen, dass man sich über ihren Glauben irgendwann mal lustig macht. Vielleicht wollen manche nur provozieren und damit für irgendetwas anderes, auf irgendetwas anderes aufmerksam machen. Manche lächeln vielleicht milde über die merkwürdigen Angewohnheiten der Nachbarn, sonntags in die Kirche zu gehen Und dann lästern sie hinter vorgehaltener Hand darüber, dass diese Leute, die sonntags immer in die Kirche gehen, von montags bis samstags auch nicht besser sind als alle anderen. Und auch in den Zeitungen kann man ganz andere Berichte finden als den, den ich eben zitiert habe. Oft stehen da auch bissige und manchmal auch richtig falsche und lächerliche Nachrichten über Gottes Bodenpersonal. Aber leider auch solche, wo wir uns als Christinnen und Christen fremd schämen müssen. Jeder kennt das, jeder hat das schon erlebt und davon gehört. Auch das Internet ist voll von solchen Diskussionen, wenn man mal in den einschlägigen Foren sich umschaut. Ich möchte zwei kleine Beispiele geben. Eins aus einem ungewöhnlichen Alltag, eine ungewöhnliche Begebenheit aus dem Leben eines Dorfpfarrers. Da ist es so, dass der Pfarrer einen Brief bekommt und es steht dort drin: Sehr geehrter Herr Pfarrer, hiermit trete ich aus der Kirchengemeinde aus. Besten Dank für Ihr Verständnis und viel Spaß in der Hölle. Denn auch Sie schaffen es nicht, bis zu Ihrem Lebensende sündenfrei zu bleiben. In diesen Zeilen kann man einmal eine Unwissenheit lesen und zwischen diesen Zeilen kann man auch eine boshafte Freude hören, die jemand beim Verfassen solcher Briefe offenbar empfinden kann. Jeder Pfarrer weiß oder sollte wissen, dass er nicht sündenfrei leben kann und er wie alle anderen auch immer wieder neu die Vergebung der Sünden bedarf. Und das zweite Beispiel stammt aus einem gewöhnlichen Seminargespräch mit Theologiestudenten an einer deutschen Universität. Einige berichten in einer Debatte über die Berufsaussichten, wie ätzend sie erst verlacht und dann gemieden werden, wenn sie freitagsabend auf einer Studentenparty erzählen, dass sie Pfarrerin oder Pfarrer werden wollen. Eine Kommilitonin meinte gar, dass diese Situation dem eigentlichen Examen wie ein eigentliches Examen ist und die wesentliche Berufseignungsprüfung. Also nicht die vielen schriftlichen Klausuren und die mündlichen Prüfungen dann später, die man vor der Kirche ablegen muss, die langen Lernphasen in allen theologischen Fächern, sondern diese Situationen, wenn sie sagen, sie wollen Pfarrerin oder Pfarrer werden. Und manche haben dann auch zugegeben, dass sie es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen und ein bisschen die Wahrheit beugen, ja sogar leugnen, wie seinerzeit Petrus, als die Magd ihn fragt, ob er nicht auch zu diesem Jesus gehört, weil sie den Spott nicht alle Tage aushalten wollen. Liebe Gemeinde, über Christen kann man sich sehr gut lustig machen, das sagte ich vorhin. Und Glaubende, die wurden schon immer verhöhnt. Keineswegs nur in unserer Generation. Und hier bei uns kann man ja eigentlich noch von nur geringem Spott reden. Verspottet und ausgelacht wurden glaubende Menschen zu allen Zeiten. Und es ist genauso alt, dieser Spott und diese Häme gegenüber Glaubenden, wie der Glaube, die Liebe und die Hoffnung selbst. Aber es ist nicht nur so, dass der Glaube und Gespött Phänomene sind der Neuzeit und nur auf den Glauben bezogen. Honoré de Balzac war ein großer französischer Romancier und er hat einmal ganz verallgemeinert und über die Religion hinaus präzisiert und behauptet: Wenn man in der Entwicklungsgeschichte neue Ideen verfolgt, so fehlt die Periode der Verhöhnung niemals. Also jeder, der irgendwie neue Gedanken, neue Ideen in die Welt hinausbringt, muss damit rechnen, erst einmal kritisch beurteilt und auch möglicherweise ausgelacht zu werden. Und für den Glauben an einen unsichtbaren Gott und diese neuen Gedanken, die dann auch mit Jesus Christus in die Welt gekommen sind, gilt das allemal. Aber schon im Alten Testament, in den Klagepsalmen des Alten Testaments, wird oft vor Gott geklagt. Und nicht nur leise, über die Ironie, über sarkastische Scherze. Gott wird das Todgelächter der Mitmenschen über sein Schweigen und sein Nicht-Eingreifen geklagt. Es geht nicht um peinliche oder penetrante Regeln, die Kirchen und Religion aufgestellt haben, sondern es geht immer wieder um die offene Wunde, an der sich die Fragen der Zeit entzünden, warum und wozu Gott Menschen leiden lässt. Es geht um die Ferne Gottes, warum wir Gott im Alltag nicht erleben, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und das lässt sogar große Männer Gottes, Propheten, regelrecht fluchen. Heute haben wir es mit einem Predigttext zu tun von Jeremia, der wohl lebenslang Klagepsalmen verfasst hat, den Tag seiner Geburt verwünscht hat, das Leben verwünscht hat, das ihm geschenkt wurde. Etwas weiter in unserem Abschnitt kann man lesen: Verflucht ist der Tag, an dem ich geboren wurde, der Tag, an dem meine Mutter mich geboren hat, er sei nicht gesegnet. Verflucht ist der Mann, der meinem Vater die Botschaft brachte, ein Sohn ist dir geboren worden. Wie glücklich hat er ihn gemacht. Warum nur kam ich aus dem Mutterleib, um Mühsam zu sehen und Qual? Das muss man sich mal vorstellen. Was ist das für eine Lebenseinstellung? Heute würde man sagen, der Mann leidet an einer Major Depression. Der ist depressiv, der ist krank. Aber Jeremia war ein Prophet Gottes und nach Gottes Willen hat er gelebt, sodass wir heute noch immer in seinen und aus seinen Worten nach einem Ausweg suchen aus dem Leiden und dem Spott und Hohn, das uns als Glaubende entgegengebracht wird. Und darum ist der heutige Predigttext überschrieben als die sogenannte fünfte Klage. Und ich lese aus seinem Prophetenbuch aus dem 20. Kapitel: Du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zum Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Bis hierhin. Der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Liebe Gemeinde, an diesen Worten erkennen wir, dass es Jeremia keinesfalls besser geht als uns heute, eher schlechter, eher schlimmer. Denn es fällt sofort auf, er wird nicht nur etwa ein bisschen ausgelacht, sondern den ganzen Tag lang zum Gespött der Leute. Er hat alles versucht, auch von Gott zu schweigen. Er sagt, ich will überhaupt nicht mehr predigen. Stellen Sie sich mal vor, ich wäre heute Morgen hochgekommen und hätte gesagt, heute fällt die Predigt aus. Ich will nicht mehr. Jeremia kann es nicht mehr ertragen, kann seine Religion, seine Bindung an Gott nicht mehr ertragen. Er kann sie auch nicht als Privatsache für sich behalten. Er will damit gar nichts mehr zu tun haben. Aber wenn er das macht, dann wird es in seinem Herzen wie brennendes Feuer, so schreibt er. Dann ist es eingeschlossen in meinem Gebein und ich habe mich abgemüht, es zu ertragen und ich kann es nicht. So jammert er. Jeremia musste es also lernen, mit diesem Spott zu leben. Und Jesus und die Seinen, die ersten Christinnen und Christen, die mussten es auch lernen. Sie erlebten Verachtung, Verleumdung, Verfolgung, mindestens ebenso schrecklich. Aber durch die Vorgeschichte der Propheten im Alten Testament war es ihnen in einem gewissen schrecklichen Sinne auch wiederum ganz normal. Und wenn wir die Passionsberichte Jesu lesen, dann scheint es nichts gegeben zu haben, worüber man nicht tödlich höhnen konnte. Die Beschreibung der furchtbaren Soldaten, die Dornenkrone, die Kreuzesinschrift, vor allem aber die messerscharfen und unerträglichen Worte nehmen zum Beispiel im Markus-Evangelium fast mehr Raum ein als die Berichterstattung über die körperlichen Leiden unseres Herrn Jesus. Keine Verunglimpfung, keine Beleidigung, keine Schmähung, keine Schändung, keine Entehrung, keine Herabwürdigung fehlt. Auch nicht eine. Liebe Gemeinde, Jeremia musste mit dem Spott leben lernen. Und Jesus musste sterben, damit wir leben können. Und wir müssen das eben auch lernen, immer noch lernen. Wir und unsere Nachkommen. Alisa und Tom werden von vorne anfangen, so viel ist sicher. Ganz gleich, ob der Spott dann immer noch über Massenmedien an uns herangetragen werden, wie das heute im Internet allzu oft geschieht, das sogenannte Cybermobbing, oder ob ganz persönlich einem Übles nachgeredet wird. Und manchmal passiert auch beides zugleich. Es gibt ein altes deutsches Sprichwort, was in solchen Situationen vielleicht etwas trösten kann. Wenn dich die Lästerzunge sticht, dann lass dir dies zum Troste sagen. Die schlechtesten Früchte sind es nicht, woran die Wespen nagen. Es tröstet vielleicht ein wenig, auch wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, selig sind die, die um meines Namens willen leiden müssen. Gegenwärtig gilt es für uns vielleicht nur, ein kleines Martyrium auszuhalten. Uns steht nicht wie den ersten Christen ein blutiges Martyrium bevor, aber vielleicht immer wieder auch ein Martyrium aus Worten. Ein Theologe des 20. Jahrhunderts, Ernst Lange, schreibt dazu, das Martyrium, gerade das kleine Martyrium, in dem es keineswegs darum geht, sich totschlagen, sondern nur darum, sich kaltstellen, totschweigen, auslachen zu lassen, ist ja in der Regel die unheroischste aller Weisen zu leiden. Und in seinem Buch beschreibt er dann weiter, was ist aber das Gegenmittel für diese Form des Leidens? Wo finden wir ein Gegengift gegen das Gift der Diffamierung? Und für ihn ist es die lebendige Gemeinschaft der Christenheit. Und er bemerkt trocken, vielleicht auch mit einem Schuss Ironie, es ist allerdings nicht selbstverständlich, dass man sie findet. Liebe Gemeinde, das ist das Gegenmittel, unsere Gemeinschaft, wo wir einander uns im Zuspruch, wie heute Morgen in diesem Gottesdienst, zusagen können. Gott ist auf unserer Seite. Und Jeremia macht uns das vor. Und Jeremia bleibt letztlich doch der Mutige, der auch Unrecht und Unterdrückung und Gewalttat anprangert und aufschreit, auch wenn alle gegen ihn sind. Und zuletzt ist festzuhalten, dass die Anfeindungen und Spottereien der Zeitgenossen ihn letztlich nicht mehr treffen. Weil er bekennt, du Herr bist stärker als ich und du hast gewonnen. Der Herr ist bei mir. Und das ist der Glaube, der auch in uns noch wachsen soll. Dieses Bewusstsein in all den Schwierigkeiten des Lebens ist er bei uns. Er behütet uns. Der dich behütet, schläft und schlummert nicht. Das gilt den beiden Täuflingen, das gilt unseren Konfirmanden, das gilt uns allen heute Morgen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, stärke und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.